Liebe Geschwister, wir wollen einige Verse aus 1. Mose 16 lesen. Wir lesen zunächst die Verse 1 und 2. Und Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd, und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch einst zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Vers 4. Und Abraham ging zu Hagar ein, und sie ward schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Vers 7 bis 9. Und der Engel des Herrn, erst Vers 6. Und Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh von ihr hinweg. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Wege nach Sur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach: Ich fliehe hinweg vor meiner Herrin Sarai. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und Vers 16. Und Abraham war 96 Jahre alt, als Hagar Abraham Ismael gebar. Liebe Brüder und Schwestern, Sarah verlor schließlich die Geduld. Ob sie ihren Glauben verloren hat, das ist eine andere Frage. Von ihrem Glauben wird, so weiß ich weiß, im 1. Buche Mose überhaupt nicht gesprochen, aber in Hebräer 11, da wird sie genannt. Wir müssen versuchen, dieses Ehepaar zu verstehen. Gott hatte Abraham aufgefordert, aus seinem Lande, aus seiner Verwandtschaft und aus seines Vaters Hause zu gehen. Er sollte alles verlassen. Er zog in die Fremde, wahrscheinlich in ein Land, dessen Sprache er nicht verstand. Aber Gott hatte ihm die Verheißung gegeben, dass er ihm viele Nachkommen geben wollte, dass Völker von ihm abstammen sollten. Und nun warteten die beiden auf den Erben. Und der kam nicht. Was wir hier gelesen haben, hat sich 10 Jahre nach dem Auszug ereignet. Da waren um sie herum Menschen, die Kinder hatten, zum Teil in Fülle. Und sie hatten keinen. Und die ganze Verheißung hing am Erben. Wir wissen heute warum. Gott wollte, dass Isaak geboren wurde, nachdem menschlich keine Aussicht mehr war. Gott wollte seinem Volk als Vater einen Menschen geben, der durch ein Wunder in die Welt gekommen war. Das wussten die beiden aber nicht. Gott hat sehr oft seine Knechte in Unwissenheit gelassen. Josef hat nicht gewusst, warum er 13 Jahre im Gefängnis war. Er war ein Mann, der sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen und nun dies Elend. Mose musste 40 Jahre in der Wüste ausharren. Von Mose konnte man Ähnliches sagen wie von Abraham. Die Zeit, dass er noch etwas unternahm, noch etwas tun konnte, war dahin. Der hätte auch bitter werden können. Wurde er nicht. Gott hat seine Knechte selten aufgeklärt. Wir haben es da viel besser. Wir können nachlesen, wie es mit Abraham war und können sagen, hätte der doch nur durchgehalten. Und er hat ja auch durchgehalten. Wir können nachlesen, wie es mit Mose und mit Josef war. Konnte Abraham alle nicht. Gott klärt nicht immer auf. Der große Vorwurf gegen Jesus Christus war der, dass er aus Nazareth kam. Und es wäre doch so leicht gewesen zu sagen, Ihr habt ja noch nie von der Volkszählung unter Augustus gehört? Seid ihr eigentlich so unwissende Menschen? Damals zogen meine Eltern nach Bethlehem. Hätten die gesagt. Wahrscheinlich hätten sie gesagt, da ist kein Wort vom Wahr. So räumt man ja heute am liebsten die Hindernisse aus dem Wege. Aber der Herr hat das nicht gesagt. Warum nicht? Er war der Überzeugung und ganz zu Recht, dass er ihnen genug an Beweis erbrachte durch sein Verhalten, dass sie gar keinen weiteren Beweis mehr brauchten. Gott klärt uns nicht immer auf. Und der Herr Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen, woraus man ableiten kann, dass heute für alle Fragen offen bleiben. Und so standen auch diese beiden da und hatten ihr ganz großes Problem. Die werden darüber gesprochen haben, vielleicht sogar gestritten haben. Und schließlich fand Hagar einen Ausweg, Sarah einen Ausweg. Da war ihre Magd Hagar und jetzt sollte Abraham die als Nebenfrau nehmen. War das ein legitimer Weg? Durchaus. Das ist ein Weg, den in einem anderen Falle Gott sogar voll anerkannt hat. Wir lesen, dass Jakob zwei Frauen hatte. Und Rahel, weil sie keine Kinder hatte, ist denselben Weg gegangen wie Hagar. Und dann hat Lea, allerdings ohne Grund, sich dem angeschlossen. Und wenn wir nachher Bilanz ziehen mit den 12 Söhnen Jakobs, dann stammen 6 von Lea, 2 von Rahel und 4 von den beiden Mägden. Gott hat aber alle 12 gleichmäßig anerkannt. Dazu ein Wort aus Offenbarung 21. Offenbarung 21, Vers 12. Da wird von der Stadt gesprochen, und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Da hat Gott nicht gesagt, 8 von den beiden richtigen Frauen, die von den Mägden zählen wir nicht. Gott hat die alle anerkannt. Aber hier bei Hagar, da war der Weg falsch. Warum? Sie handelten nicht mehr im Glauben. Und das Erstaunliche ist, dass sie nur einen halben Fehler machten. Das war überhaupt Abrahams Verfahren. Der versuchte es, wenn er schon mal einen falschen Weg ging, mit der halben Richtigkeit. Er hat von Sarah gesagt, sie ist meine Schwester. Sie war in Wirklichkeit seine Halbschwester. Das war nicht ganz falsch, was er sagte. Aber das genügt bei Gott nicht. Gott will, dass das, was wir tun, ganz richtig ist. Und es genügt nicht, wenn wir sagen, nun ja, ganz falsch ist es ja nicht. Gott geht keine krummen Wege. Gott geht schnurgerade. Hier war wieder so ein Trick. Nun, wenn es doch der Sohn Abrahams ist, das muss doch genügen. Soll es denn unbedingt der Sohn Sarahs sein? Erstaunlicherweise sind die Verheißungen auch alle an Abraham ergangen. Erst später, als dieser Kniff mit Hagar angewandt wurde, da hat Gott auch von Sarah gesprochen. Vorher nicht. Aber als Abraham auszog, da zog er doch mit Sarah aus. Und was Gott ihm sagte, das galt in den Augen Gottes ganz selbstverständlich auch für seine Frau. Das brauchte gar nicht extra hervorgehoben zu werden. Wir Menschen helfen Gott ja so gern nach. Es hat es mal einer sehr schön ausgedrückt. Der hat gesagt, Ab und zu erscheint es den lieben Christen, als ob der Thron Gottes wanke. Und schon strecken sie die Hand aus, ihn zu stützen. Wenn wir es so ausdrücken, dann merken wir, wie lächerlich das ist. Wenn so ein kleines Menschlein auch noch Gott Hilfestellung geben will, das brauchen wir nicht. Hier waren zwei, die wollten helfen. In Kapitel 17 lesen wir, dass Gott Abraham nochmal eine besondere Verheißung gibt. Und wieder will Abraham Hilfestellung leisten. Kapitel 17, Vers 18. Und Abraham sprach zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Gott geht darauf nicht herein. Gott macht keine halben Sachen. Gott sagt, du bekommst einen Sohn von Sarah. Was die beiden gemacht haben, hat ihnen viel Schwierigkeiten gebracht. Von dem ersten haben wir schon gelesen, Hagar wurde stolz, Sarah wurde hart. Was das alles ausgemacht haben mag in diesem kleinen Kreis, das können wir uns nur ausmalen. Später wurde es noch viel, viel schlimmer. Das wollen wir einmal lesen aus Kapitel 21. 21, wir lesen Vers 9 bis 13. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, spotten. Und sie sprach zu Abraham, treibe diese Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn, mit Isaak. Und die Sache war sehr übel in den Augen Abrahams, um seines Sohnes willen. Gott aber sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Alles, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same genannt werden. Doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Same ist. Es war für Abraham sehr hart. Er hat an diesem Ismael gehangen, aber er musste ihn ziehen lassen. Aber die weitere Not, die Abraham dadurch seine Nachkommen eingehandelt hat, die ist noch viel schwerer. Ismael ist zumindest der Vater eines Teiles der Araber. Wir wollen nicht sagen aller, aber sicherlich eines Teiles. Und die Araber sind heute und zu allen Zeiten immer die schlimmsten Feinde der Israeliten gewesen. Denken wir einmal an Jerusalem. Während der Kreuzzüge ist darum gekämpft worden. Es waren die Araber auf der anderen Seite. Heute sind sie es, die den Israeliten die Stadt streitig machen. Immer die Nachkommen Israels. Dann kommt noch hinzu, dass sie den Islam ins Leben gerufen haben. Als Beginn kann man ja das Jahr 622 ansetzen. Also eine außerordentlich junge Religion. Sie breitet sich aber sehr stark und sehr schnell aus. Zurzeit gibt es etwa 900 Millionen Mohammedaner im Vergleich zu 1250 Millionen Christen, alles Namensanhänger gewiss, aber so stehen sie in der Statistik. Und soweit man es vorhersehen kann, wächst der Islam schneller als irgendeine andere Religion. Und gerade die Mohammedaner sind das allergrößte Problem für unsere Missionare. Die Mohammedaner können genauso, oder viele von ihnen sagen genauso wie die Israeliten, wir haben Abraham zum Vater. Und sie können sogar noch hervorheben, unser Vater war der Erstgeborene, was ja damals viel mehr zählte. All das haben Abraham und Hagar ihren Nachkommen eingebrockt. Und die müssen es ausbaden. Jetzt müssen wir uns einmal fragen, Woher kam denn Hagar überhaupt? Hagar war eine Sklavin, die aus Ägypten kam. Wie werden Menschen zu Sklaven? Im Allgemeinen waren es Kriegsgefangene und deren Nachkommen. Ägypten war aber eine Großmacht. Und da hat man nicht so leicht Kriegsgefangene. Von den kleinen Ländern in Kanaan konnte man eher Kriegsgefangene haben, wie wir aus dem Bericht lesen im nächsten Kapitel oder übernächsten, als da einige Könige Sodom ausplünderten. Ägyptische Sklaven gab es wahrscheinlich nur in Ägypten. Wahrscheinlich, wenn auch nicht hundertprozentig erwiesen, war Hagar eine der Mägde, die der Pharao Abraham schenkte. Das heißt mit anderen Worten, wäre Abraham nicht nach Ägypten gezogen, hätte Abraham nicht diese traurige Erfahrung dort gemacht, die er sich selbst zuzuschreiben hatte, hätte er Sarah nie gekannt. Hätte er Hagar nie gekannt, danke. Das ist eine überaus ernste Sache. Wir lesen in Galater 6, Vers 7, was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und da kann man nur sagen, o Gott, bewahre mich vor falschem Wegen. Das mag im ersten Augenblick ganz harmlos aussehen. Ja, du, was war schon? Und er hatte hier diese Person mit in seinem Gefolge und alles spitzte sich zu. Sie hatten beide ihre Schuld. Sarah, Abraham war in Ägypten gewesen und hatte Hagar mitgebracht. Und Sarah macht den Vorschlag, weil sie die Geduld verliert. Sie hatten beide ihr gerütteltes Maß an Schuld und hatten beide daran zu tragen. Jetzt finden wir im Neuen Testament eine ausführliche Stellungnahme des Apostels Paulus zu dieser ganzen Frage in Galater 4. Auch die Verse will ich einmal lesen aus Galater 4. Wir lesen von Vers 21 an. Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien durch Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zwei Bündnisse, eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Vers 28. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße hinaus die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohne der Freien. Also, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Sehen wir es noch einmal nebeneinander. Ismael, der Sohn der Magd, Isaak, der Sohn der Freien. Ismael nach dem Fleische geboren, Isaak durch Verheißung geboren. Durch Verheißung heißt, er wurde deshalb geboren, weil Gott die Verheißung gegeben hatte. Gott hatte etwas verheißen, was außerordentlich unwahrscheinlich war, und Gott stand dahinter, und aufgrund dieser Verheißung, aufgrund des Wirkens Gottes, gab es überhaupt nur einen Isaak. Ismael, ein Bild vom Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Das ist mir immer das Erstaunliche. Da ist uns Paulus ein wunderbares Vorbild. Obwohl er Pharisäer von Pharisäern war, obwohl er ein Fanatiker für das Gesetz war, obwohl er ein Vorbild auf diesem Gebiete war, hat er sich vollständig davon lösen können. Es spricht kein Mensch so abfällig über das Gesetz wie Paulus. Er nennt es das Gesetz des Todes und der Knechtschaft. Er hat sich völlig davon gelöst. Ich habe in meinen weiten Reisen durch die Versammlungen einmal einen Bruder getroffen, von dem er mir gesagt hat, daher kommt er. In 15 Jahren merkst du nichts davon. Der ist ganz einfach ein Christ, nicht Anhänger einer Richtung. Der sagt nicht des Paulus, nicht des Petrus, nicht des Apostels, nicht des Kephas, sondern des Christus. Und wer das einmal erkannt hat, der weiß, dass das einzig Richtige ist. Nun das Letzte. Ismael nach dem Fleisch geboren, Isaac nach dem Geiste geboren. Isaac wurde geboren zu einer Zeit, in der er nur noch durch Gottes Eingreifen geboren werden konnte. Ismael war natürlich, normal, Isaac war ein Wunder. Das ganze Volk Israel stammt also ab von einem Mann, der nur durch Gottes Eingreifen geboren werden konnte. Ismael, das Ergebnis von Überlegung und Schlauheit. Isaac, das Ergebnis von Gottes Tun, der Beitrag des Menschen, Glauben, Vertrauen in Gott. Für Gott zählt nur das, was er selbst tut. Wir denken so gern, wir müssten bei Gott mitarbeiten. Ist einfach nicht drin. Wir können nur in seinem Geheiß arbeiten, aber nicht für ihn arbeiten, wir sollen durch ihn arbeiten. Nun noch das interessante Wort in Galater 4, Vers 19. Da haben wir ja gelesen, 4, Vers 29. Aber wie damals, der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geiste geborenen verfolgte, so auch jetzt. Damals waren es die Juden, die aus Jerusalem kamen, die immer noch am Gesetz hingen, die den Israeliten ihre geistliche herrliche, die den Christen ihre geistliche herrliche Freiheit nicht gönnten und die sie deshalb verfolgten. Das gibt es immer. Das gibt es auch in unserer Zeit. Da kommen die Kleinlichen, die viele Gesetze aufbauen. Die Juden hatten ja weit mehr Vorschriften aufgebaut, als Gott ihnen durch Mose gegeben hatte. Wir kennen ja eine davon, die steht nicht bei Mose, ein Sabbatweg. So haben die eine ganze Menge Dinge festgelegt, was zu tun sei. Und das gibt es auch heute noch unter den Christen. Da sind die Ungeistlichen und die sind den Geistlichen immer eine Last. Wir Menschen halten ja am liebsten die Gesetze und Gebote, die wir uns selbst gegeben haben. Die halten wir für viel wichtiger als die, die Gott uns gibt. Das sind ja unsere Gebote und wir sind ja so schlau. Und so kamen denn überall diese nach dem Fleische Geborenen und machten den nach dem Geiste Geborenen das Leben schwer. Was ist nun die Antwort Gottes? Stoße hinab die Magd und ihren Sohn. Wo ist die Toleranz? Heute will man ja immer Toleranz haben. Wo bleibt die Liebe? An der Liebe hat es Ismael nicht gefehlt. Gott hat sich seiner angenommen. Und er ist zu einem, dem Vater vieler Nachkommen geworden. Und als Abraham starb, war er zur Stelle, ihn zusammen mit Isaak zu beerdigen. Er war kein armer, verstoßener Mann, dafür hat Gott gesorgt. Aber Gott sorgte auch für die reine, eindeutige Nachfolge und die sollte in Isaak sein. Ein ähnlicher Gedanke wie der, wenn Paulus schreibt, Galater 1, Vers 8, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Es gibt Dinge, wo die Nachsicht aufhört, nicht weil die Liebe aufhört, sondern gerade weil die Liebe da ist. Denn Paulus sagt, warum? Galater 2, Vers 5, auf dass die Reinheit des Evangeliums verbliebe bei euch. Das Evangelium, wenn wir in die Geschichte schauen, ist zu aller Zeit in Gefahr gewesen. Paulus musste schon darum kämpfen mit den Galatern. Da waren schon Menschen, die eine ganz andere Botschaft brachten, die sagten, Glaube und Werke, Glaube allein genügt nicht. Sehen wir uns Gottes Verhalten noch einmal im Großen an. Er geht auf den Plan, den die beiden ausgeheckt haben und der auch äußerlich ganz gut gelaufen ist. Abraham hätte ja auch eine Tochter bekommen können, aber nein, es war ein Sohn, der ganz gut gelaufen ist. Auf diesen Plan geht Gott nicht ein. Gott sagt, mein Kind, das wird noch geboren. Das zweite, Gott lässt Hagar und Ismael darunter nicht leiden, er nimmt sich ihrer an. Aber die Nachkommen Abrahams, die haben schwer zu leiden gehabt unter den Folgen dessen, was hier geschehen war. Jetzt wollen wir aus dem 17. Kapitel noch einiges lesen. Gott begegnet da ja Abraham aufs Neue. Und das 17. Kapitel ist eines der ganz wichtigen, weil Gott da ja einen besonderen Bund mit Abraham schließt. Wir lesen die drei ersten Verse. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir, und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete mit ihm. Wir sehen hier, dass Gott einem Menschen auf ganz unterschiedliche Weise erscheinen kann. In Kapitel 15 lesen wir, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. In Kapitel 18 lesen wir, und der Herr erschien ihm bei den Terebinten Mamres, und er saß an dem Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages, und er hob seine Augen auf und siehe, drei Männer standen vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen entgegen. Also einmal erscheint Gott in einem Gesicht, ein andermal stehen da drei Männer, Abraham erkennt, einer von denen ist Gott, und hier steht, Gott erschien Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige. Dies war etwas ganz Besonderes. Gott stellt sich vor als der Allmächtige. Wir werden dann das Wort aus Apostelgeschichte 7, Vers 2 erinnert, wo Stephanus uns sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war. Als ihm hier Gott erschien, der von sich sagt, ich bin Gott der Allmächtige, da hat Abraham ihn nicht ins Zelt eingeladen. Da hat Abraham auch nicht gesagt, wartet doch ein bisschen, ich werde was zu essen holen. Gott der Allmächtige, das war etwas ganz, ganz anderes. Und das empfand Abraham sehr deutlich. Was Abraham tat, steht im Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Das war die einzige Reaktion, zu der Abraham da noch fähig war. Da konnte er keine Vorschläge machen, da konnte er keine Einladung aussprechen, da konnte er keinen mehr bewirten. Er konnte nur noch in demütiger Haltung warten, was dieser Gott ihm zu sagen hatte. Und er sagte ihm nun als erstes: Wandle vor meinem Angesicht. Mancher ärgert sich über das Wort wandle, in der neuen Übersetzung steht lebe. Der Sinn ist ja klar. Führe dein Leben im Bewusstsein meiner Gegenwart. Die Bibel ist reich an ganz kurzen Ausdrücken. Hier haben wir einen der schönsten. Wie kann ich denn überhaupt richtig leben? Indem ich mir der Gegenwart Gottes bewusst bin. Einige andere kurze Formeln. Römer 13. So ist die Liebe die Summe des Gesetzes. Ja, stellen wir uns solch einen Satz einmal vor. Das Gesetz, das sind Seiten um Seiten um Seiten. Jetzt sagt Paulus, das können wir auf eine ganz kurze Formel bringen. Die Liebe ist die Summe des Gesetzes, da ist alles drin enthalten. Oder Römer 14, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. Gerade junge Menschen fragen so oft, darf ich dies, darf ich das? Die Bibel bringt alles auf einfache, unwiderlegbare Formeln. Und hier sagt Gott zu ihm: Wandle vor meinem Angesicht, führ dein Leben im Bewusstsein meiner Gegenwart. Wir finden dafür Beispiele in der Bibel. Von Henoch heißt es: Henoch wandelte mit Gott. Das geht meines Erachtens weiter. Wenn Henoch mit Gott wandelte, dann ist auch Gott mit Henoch gewandelt. Da gehören ja zwei zu, um miteinander zu wandeln. Von Mose lesen wir in Hebräer 11, er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Ein herrliches Wort. In aller Not, in aller Schwierigkeit, da hatte Mose ein Auge für Gott, als sähe er den Unsichtbaren. Ich will zwei Worte von David lesen, die uns eine ähnliche Haltung zeigen. Das erste, Psalm 16, Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Paulus drückt das Ganze etwas anders aus, im Sinn das Gleiche. 2. Korinther 4, Vers 18. Wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Das ist die große Frage. Sieht mein geistliches Auge nur meine Umwelt oder sieht es Gott? Der Gegensatz zu dem Wandel vor Gott ist der Wandel vor den Menschen. Dazu ein Wort aus Johannes 12, Vers 42. Dennoch aber glaubten von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, auf dass sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre beim Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Da sehen wir, der Gegensatz: suche ich die Ehre vor Menschen, suche ich die Ehre Gottes. Paulus distanziert sich ganz klar von den Menschen. Galater 1, Vers 10. Suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich Christi Knecht nicht. Die große Frage ist: wie wirklich ist Gott mir? Da kann ich sagen, den meisten Menschen, die sich Christen nennen, ist er immer noch ein ganz klein wenig wirklich. Die meisten in unserem Land setzen zum Beispiel noch so viel auf Gott, dass sie immerhin noch die Kirchensteuer zahlen.
Das tun die nicht gern, die stecken das Geld lieber in die eigene Tasche, ist auch immer noch Platz. Aber etwas tun sie alle. Die Frage ist, wie viel tue ich? Ist mein Leben geprägt von dem Wissen, dass Gott da ist? Für dein Leben vor meinem Angesicht. Kein Mensch hat Gott in der Hand. Abraham nicht, Mose nicht, Elia nicht, Paulus nicht. Kein einziger. Wir wandern alle durch Glauben. Und doch ist es wunderbar, wenn wir Gott erfahren. Ein Mensch, ein Christ, der den Herrn nicht erfährt, ist ein ganz armer Mensch. Der hat immer nur Theorie. Tozer, der hat das einmal wunderbar gesagt, der sagt, es ist unmöglich, einen Gott zu lieben, der nur die Ableitung von einem Text ist. Wenn dein Gott nicht mehr ist als die Ableitung von einem Text, dann ist er zu wenig. Wie kann man ihn denn finden? Hat Jeremia schon gesagt, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Das ist die Voraussetzung. Nun steht hier als nächstes, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. In der neuen Übersetzung sei untadelig. Das ist ein Unterschied zwischen vollkommen und untadelig. Aber wir müssen uns fragen, ob wir überhaupt diesen ganz hohen Standard schon erreichen können. Aus der Sicht Gottes untadelig. In Matthäus 5, 48 ist das Wort vollkommen übrigens stehen geblieben. Da sagt der Herr Jesus, und da konnte man es auch nicht anders übersetzen, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und stärker kann man ein Wort ja nicht ausdrücken, als durch den nachfolgenden Satz. Nur geht es gleich an das Wort heran. Immer wieder wird gesagt, das geht nicht. Und da gibt es verschiedene Ausflüchte. Da wird gesagt, wenn wir heilig sein sollen, heilig heißt nicht sündlos. Aber das kann man nicht aufrechterhalten. Dann wird gesagt, da ist der Unterschied zwischen Zustand und Stellung. Formulierung findet sich in der Bibel nicht. Dann wird das Wort hervorgehoben, wir alle straucheln oft. Und da kann man sich an das Wort Jesu erinnern, der gesagt hat, wiederum steht geschrieben. Jede biblische Aussage muss auch standhalten dem wiederum steht geschrieben. Da kann man sagen, wiederum steht geschrieben, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag, dem sei Ehre und Herrlichkeit. So schreibt Judas. Freimachen können auf irgendeinem Gebiet. Vielleicht von deiner Geldliebe. Oder vielleicht von deinem Ehrgeiz. Oder von deiner üblen Nachrede. Hast du noch nie die freimachende Kraft Gottes in deinem Leben erfahren? Wenigstens auf einem Sektor. Wenn nicht, dann ist das doch ganz traurig. Soll denn die Herrschaft Gottes erst nach unserem Tode beginnen? Die muss doch heute beginnen. Und wir sollten mit unseren Nöten zu unserem Herrn kommen und ihm bitten, Herr, du weißt, das ist ein hässlicher Punkt bei mir, mach mich davon frei. Und ich habe erfahren, dass er es tut. Natürlich ist da noch vieles andere, was er tun muss. Aber ich habe dies schon erfahren und ich bin überzeugt, das kann jeder erfahren. Was ist unser Problem vor Gott? Unsere Schlechtigkeit? Keineswegs. Denken wir an Rab. Rab war eine Dirne. Das gilt bei uns immer noch, glücklicherweise, als eine der verrufensten Berufe, die es gibt. Aber sie ist nicht nur begnadigt worden, sie ist aufgenommen worden in das Geschlechtsregister des Herrn. Das muss man sich einmal vorstellen. wie vollständig Gott vergeben und wiederherstellen kann. Dann denken wir an den Ersten, der einzieht ins Paradies. Ein Mann, der zum Tode verurteilt war. Dann denken wir an den größten Diener Jesu, an Paulus. Er war ein Mann, der wortschnaubend auszog, um die Christen zu verfolgen. Und er sagt selber, wenn sie zum Tode verurteilt worden, stand ich dabei und stimmte zu. Das war Saulus von Tarsus. Und der ist zu dem ganz großen Jünger Jesu geworden. Nein, unsere Schlechtigkeit trennt uns nicht von Gott. Sonst könnte keiner kommen. Was uns von Gott trennt, ist unser Wille. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Um das noch einmal ganz klar zu zeigen, ein Wort aus Matthäus 23. 23, Vers 37. Da ruft der Herr Jesus aus: Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Das ist der uralte Wunsch des Menschen, selbstständig zu sein. Hat im Garten Eden angefangen. Sein wie Gott. Das heißt nicht über Gott, aber Gott auch nicht mehr über mir. Und den muss ich preisgeben. Ich muss Gott zum Herrn machen in meinem Leben. Und wenn ich das nicht tue, dann läuft nichts. Wie viele Christen wollen für Gott arbeiten? Klingt sehr gut. Was Gott will, ist, dass er durch uns arbeiten kann. Für mich ist da immer das wunderbarste Beispiel Johannes der Täufer. Der stand da und sagte: Ich, ihr wollt wissen, wer ich bin? Ja, ich will es euch sagen. Ich bin eine Stimme. Ich leihe Gott meine Stimme. Nicht meine Leistung, nicht meinen Verstand. Was ich sagen soll, sagt er mir. Und ich rufe es dann aus. Ich könnte mir denken, dass Johannes eine ganz gewaltige Stimme hatte. Mehr wollte er gar nicht sein. Gott möchte durch uns arbeiten und wir wollen so oft für ihn arbeiten. Und das liegt meist daran, weil wir so viel von uns halten und ich fürchte viel zu wenig von Gott. Abraham, dem erschien Gott und sagte: Ich bin Gott, der Allmächtige. Da wird Abraham ganz klein geworden sein. Und er fiel ja auch vor ihm auf sein Angesicht. Und da sagte ihm Gott: In dieser Haltung wandle vor mir und sei vollkommen. Und ich bin fest davon überzeugt, die zweite Forderung, die hat die erste zur Voraussetzung. Nur wenn ich mein Leben bemüht bin, in der Gegenwart Gottes zu leben, in dem Bewusstsein, dass er mich sieht, ist überhaupt die Möglichkeit gegeben, Gott wohlgefällig zu leben. Und das sollte ja und ist, hoffe ich, unser aller Ziel sein.